ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Herzlich willkommen zur Ausgabe von ZIP FM vom 9. März 2012, zusammengestellt von Querfunk in Karlsruhe. Der GAU von Fukushima ist ein Jahr her. Im ersten Beitrag spricht Heike Demmel von Radio Z Nürnberg mit einem Mitglied des Internationalen Arbeitersolidaritätskomitee von Doro Chiba, die sich gegen die Atomenergie in Japan engagieren. Im zweiten Beitrag geht es um das partizipative Designprojekt ABLE in Berlin. Am 1. Märzwochenende fand in Neukölln eine Demonstration gegen Antiziganismus statt. Radio Obscura spricht im letzten Beitrag mit einem Vertreter des Roma-Jugendverbandes Amaro Drom. Verschleiern, Risiken herunterspielen, Gefahren verschweigen. Das ist der Umgang des AKW-Betreibers TEPCO und der japanischen Regierung mit dem Super-GAU in Fukushima. Harsche Vorwürfe kamen nun von einer Studie der unabhängigen Kommission der Rebuild Japan Initiative Foundation, kurz RJIF, die auf Aussagen von 300 Managern, Politikern und Technikern beruht. Grundlegende Sicherheitsannahmen seien falsch gewesen, Aufsichtsbehörden inkompetent, Warnsysteme hätten nicht funktioniert und das Risiko der Atomenergie sei systematisch verdrängt worden. Kernschmelze, Super-GAU, Verstrahlung, massenhafte Evakuierung sind die Folgen. Ein Jahr nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima ist die Anti-Atom-Bewegung gestärkt. Doch auch Japans Atomlobby geht wieder in die Offensive. Seit den 70er Jahren engagiert sich die kämpferische Gewerkschaft Doro Chiba, eigentlich eine kleine Eisenbahngewerkschaft östlich von Tokio, gegen Atomkraft. Heike Demmel sprach mit Nobuo Manabe, einem Mitglied des Internationalen Arbeitersolidaritätskomitees von Doro Chiba.
Seit Beginn der Atomära in Japan in den 1950er Jahren gibt es eine Anti-Atomkraftbewegung. Die war aber immer sehr klein und eher regional begrenzt. Jetzt gibt es schon einen ziemlichen Aufschwung. Wie sehen Sie denn die zunehmenden Erfolge der Anti-Atombewegung in Japan?
Die Situation hat sich also seit dem 11. März völlig geändert. Viele Leute, auch konservative Leute, ja, sagen, also AKW sind sehr problematisch, wir brauchen keine AKWs. Deshalb unsere Bewegung, also Anti-AKW-Bewegung, ist jetzt ziemlich groß. Zum Beispiel am 11. Februar haben wir eine Großkundgebung von 12.000 Leuten in Tokio. Und am 11. März, das ist sehr wichtig, am 11. März gibt es eine Großkundgebung in der Fukushima-Präfektur, also vor Ort, ja? Und dort kommen nach unserer Einschätzung 20.000 Leute.
Wie reagiert die Regierung und der Staat darauf? Sie hatten ja schon mal eine Demonstration organisiert, wo Sie auch Unterschriftenlisten an TEPCO überreichen wollten und dort gab es auch Festnahmen.
Unsere Bewegung, das heißt die Anti-AKW-Bewegung in Japan, ist ziemlich groß. Deshalb kann die Regierung zum Beispiel also Proteste Zeltdorf, also vor dem Wirtschaftsministerium, nicht also kaputt machen. Das wollte sie die Regierung eigentlich machen Ende Januar, aber das wurde verhindert durch die Proteste der Leute.
Wissen Sie denn da die breite Bevölkerung hinter sich in ihren Forderungen?
Jetzt also 70% der Leute, Bevölkerung in Japan, sind gegen AKWs. Deshalb also nur zwei, ja, AKWs laufen jetzt, also zwei von 54 laufen jetzt. Aber in zwei Monaten gibt es keine.
Gibt es keine mehr, die am Netz sind?
Ja, keine mehr am Netz.
Jetzt gibt es aber durchaus Bestrebungen der Regierung, dass die wieder in Kraft genommen werden. Atomstrom ist ja die Nummer eins der Energieversorgung in Japan gewesen. Öl- und Gasimporte sind teuer und belasten die Wirtschaft. Wie schätzen Sie das ein?
Atomenergie, ja, also vor dem 11. März war 25 oder knapp 30% der gesamten Energielieferung. Aber ohne diese Energie haben wir genug Strom. Nur zwei AKWs laufen jetzt. Trotzdem kein, auf Englisch Blackout, also keine Strommangel. Das ist nämlich eine Lüge. Also ohne AKW kein Strom oder sowas, ja. Das ist immer wieder eine Lüge nach der anderen.
Nun will die Regierung aber die AKWs, die gerade nicht in Betrieb sind, wieder anzufahren. Da gibt es gerade Konflikte auch mit den Gouverneuren der betroffenen Gebiete. Die wollen nämlich ihre Einwilligung dazu nicht geben. Wie schaut es in diesem Konflikt im Augenblick aus?
Meisten Gouverneure in Japan, ja, also sind konservativ, ne? Und bisher diese Gouverneuren haben Ja gesagt zu AKWs. Aber jetzt, also, sind auch solche Leute, sind also ziemlich bedenklich. Und hinter also diesen, also, Gouverneuren gibt es eine breite Bevölkerung gegen AKWs. Deshalb es ist sehr schwierig für die Regierung und auch für die Gouverneuren, okay zu sagen.
Was glauben Sie, wer gewinnt in dieser Machtfrage?
Natürlich, also, wir müssen weiter kämpfen, also Kräfteverhältnisse, glaube ich, ne? Also wenn wir also stark genug sind, ja, können wir die Regierung also zwingen. Und das müssen wir machen.
Blicken wir auf den kommenden Sonntag. Das ist der erste Jahrestag nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Wie wird in Japan an diesem Tag gedacht?
Also die Regierung will eine also Großveranstaltung machen in Tokio, Gedenktag an Tote und Vermisste. Aber wir machen eine andere Veranstaltung, also Alternative, mit den Leuten von Fukushima. In der Fukushima-Präfektur gibt es eine Stadt namens Koriyama. Dort machen wir eine Kundgebung und eine Großdemonstration. Also viele Gewerkschaftler und viele also Bürger und viele Mütter vor Ort werden zu dieser Veranstaltung kommen, glaube ich. Wichtig ist, wir sagen, klar, wir brauchen keine AKWs, aber die Veranstaltung der Regierung in Tokio ist also der ganz anderen Meinung. Also für die AKWs und Nuklearwaffen. Das ist nämlich ein grundlegender Unterschied zwischen der Regierungsveranstaltung und also unserer Veranstaltung in Fukushima.
Die Gewerkschaft Doro Chipa organisiert nicht nur Anti-Atom-Proteste, sondern will auch ein Gesundheitszentrum für die Kinder von Fukushima aufbauen und sammelt dafür Spenden. Mehr Infos auch unter japancommittee.wordpress.com. Ja, und in diesem Blog dann ist es ein Beitrag für die Kinder, für das Kindergesundheitszentrum, das vom 2. Februar stammt. Gute Ideen gibt es ja genug, die entstehen ja auch ganz gern mal abends beim Bier, aber dass dann auch wirklich umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Kennen wir wohl alle dieses Problem. Isabelle Deschamps ist eine, die in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee Produktdesign studiert und sich getraut hat, eine ziemlich gute Idee einfach mal umzusetzen. Und zwar hat sie ein, wie sie es nennt, partizipatives Designprojekt entwickelt, bei dem Menschen mit Behinderungen zu Designern werden. Able heißt das Ganze dann.
Vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz beschreiben, was ist denn eigentlich Able für Leute, die noch nie was davon gehört haben?
Able ist ein partizipatives Designprojekt, das ich in den VIA-Werkstätten, das ist ein Träger für Werkstätten für Menschen mit Behinderung, dort gestartet habe und was den Leuten, die in diesen Werkstätten arbeiten, die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, umzusetzen. Also wir gestalten Produkte zusammen, die dort dann fabriziert werden und auch über die Werkstätten vermarktet. Aus Disable ist Able geworden. Also es geht nicht darum, dass wir Design von Behinderten produzieren, sondern Wir wollen zeigen, dass die Leute mit Behinderung, dass die fähig sind. Also able heißt ja fähig aus dem Englischen.
Also es geht darum, Leute zu etwas zu befähigen, quasi innerhalb des Designsprozesses.
Ja, kann man so sagen.
Und du hast ja gerade eben schon erwähnt, das sind eben behinderte Menschen. Was sind das so für Leute? Alt, jung, einmal quer durchmischt?
Einmal quer durchmischt. Also meine jüngste Teilnehmerin ist, glaube ich, 17 und die älteste ist so um die 43. Und das sind auch ganz unterschiedliche Behinderungen, die haben. Also da haben wir geistig Behinderte, aber auch psychisch Behinderte.
Okay, und wie bist du darauf oder wie bist du an die Leute gekommen? Bist du einfach losgezogen und hast gesucht oder...
Ja, ich bin tatsächlich einfach losgezogen. Die Werkstätten sind ja relativ nah von unserer Kunsthochschule. Und ich hatte schon irgendwie aus anderen Projekten von denen gehört und bin dann tatsächlich einfach da vorbeigegangen, habe mich erstmal so als Hospitantin eingeschlichen, ein bisschen den Kontext untersucht und bin dann darauf gekommen, dass wenn man Produkte gestalten möchte, die tatsächlich perfekt auf die Fähigkeiten der Leute, die dort arbeiten, zugeschnitten sind, dass man das dann tatsächlich am besten aus dem Kontext heraus macht. Und so habe ich angefangen, diesen Bildungsansatz auch zu entwickeln.
Was meinst du mit Bildungsansatz?
Also man muss sich das so vorstellen, dass wir da Workshops machen mit den Teilnehmern aus der Werkstatt, also auch nur die, die da Lust drauf haben. Und dass die dabei den Designprozess kennenlernen und auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen verstehen lernen, wie Produkte funktionieren und eine Tasse mal umdrehen und von einer anderen Perspektive aus angucken und sich halt über die Welt mal ganz neu Gedanken machen.
Wie kann man sich dann diesen Prozess des Schaffens vorstellen? Sind die Leute da irgendwie in irgendwelchen zentralen Werkstätten oder machen die das zu Hause?
Die arbeiten in Werkstätten, also jetzt zum Beispiel war ich in einer Keramikwerkstatt. In Zukunft gehen wir auch in andere Werkstätten und das ist der normale Arbeitsplatz. Die machen da sonst halt Auftragsarbeiten, die oft auch sehr stupide sind und wo sich die Leute zum Teil langweilen. Und wir haben den Laden jetzt ganz schön aufgemischt, also das war auch nicht immer einfach, ja.
Und was gibt es da so für Reaktionen? Ist das dann eher positiv oder eher negativ oder verstörend oder wie reagieren so die Leute darauf?
Die Leute finden es super. Also auch vor allem jetzt, wo wir wirklich durch damit sind, sind alle total begeistert und freuen sich daran, dass sie jetzt in die Produktion ihrer eigenen Sachen kommen. Und einige haben sich auch charakterlich total verändert, sind viel offener geworden und da passieren ganz spannende Dinge. Und auch die Werkstätten selber sind total offen und gehen mit uns weiter in den Prozess und fördern es weiter und wollen neue Projektphasen
erleben. Das heißt, man kann sich jetzt so ein festes Team an Leuten vorstellen? Oder kommen da immer, ist es offen für neue Menschen, die da mitarbeiten können?
Das ist offen für neue Menschen und wir haben jetzt halt auch neue Werkstätten und das Team vergrößert sich gerade sogar ziemlich stark. Also ich werde jetzt im nächsten Semester ein Semesterprojekt an der Kunsthochschule anbieten und dann mit 10 Studenten in unterschiedliche Werkstätten gehen.
Genau, wenn man eine bestimmte Summe crowdfundet, kann man ja auch einen Workshop von dir bekommen. Ne? Was kann man sich unter diesem Workshop vorstellen?
Na, so ein Workshop wird natürlich immer auf den Kontext hin konzipiert, in dem er dann stattfinden soll. Insgesamt, finde ich, kann man Design unheimlich gut dafür nutzen, den Leuten zu zeigen, dass eigentlich jeder die Welt gestalten kann und dass man dafür gar nicht viel braucht, außer einen offenen Geist.
Du hast ja an der Kunsthochschule in Weißensee hier in Berlin Produktdesign gemacht, ne? Wie kamst du jetzt darauf, so ein Projekt zu starten?
Ich kam darauf, als ich bei einem Möbeldesigner mein Praktikum geschoben habe und eigentlich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht darum geht, irgendwelche schönen Produkte für den Luxusmarkt zu gestalten, sondern dass ich dachte, ich möchte gerne was in der Gesellschaft verändern oder was bewegen und im sozialen Kontext halt mit Design was ausrichten. Und dass ich dann so ein partizipatives Designprojekt auf die Beine gestellt habe, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also das ist dann einfach so als logische Konsequenz dessen passiert.
Und was siehst du jetzt für dich daraus? Also weil letztendlich im Moment profitieren ganz viele Leute von dir. Profitierst du auch?
Klar, also mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich wachse da total ran. Ich habe die unterschiedlichsten Aufgaben. Und ich ziehe im Prinzip jetzt gerade ein Label auf, was so nach ethischen Gesichtspunkten funktionieren soll. Also ein Social Business. Und das ist ein wahnsinnig spannender Prozess.
Du hast dich dafür entschieden, dieses Social Business oder dieses Label via Crowdfunding zu finanzieren. Warum gerade Crowdfunding für sowas?
Also dieses Crowdfunding ist eigentlich erstmal so eine Startfinanzierung, womit wir versuchen, so einen ersten Teil der Kosten zu decken und richtig mit der Produktion loszulegen. Ich habe mich dafür entschieden, weil das natürlich eine wahnsinnig gute Werbewirkung auch hat gleichzeitig und ich so überprüfen kann, ob die Produkte überhaupt am Markt von Interesse sind.
Und? Sind sie es?
Also bisher gibt es ja immerhin schon einige Bestellungen. Uns fehlen jetzt noch ungefähr die Hälfte des Betrags, den wir uns zum Ziel gesetzt haben, zu bekommen. Es bleibt noch genau eine Woche und ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen.
Crowdfunding an sich ist ja erstmal keine Spende, sondern ist mit so einem Gegenwert verbunden. Was habe ich jetzt davon, sagen wir mal, wenn ich 15 Euro crowdfunde? Heißt das eigentlich so, crowdfunden?
Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn du 15 Euro crowdfundest, dann bekommst du eins der Produkte, die in dem Projekt designt wurden von den Teilnehmern. Bei 15 Euro bekämst du ein Gewürztöpfchen von Katja Renner gestaltet und dabei gibt es sogar die Besonderheit, dass wirklich jedes einzelne Töpfchen ein einzigartiges Unikat ist, weil Frau Renner darin mit der Hand und unterschiedlichen Werkzeugen ihre eigenen Musterkreationen reinritzt.
Was passiert dann mit dem Geld, wenn ihr das eingesammelt habt?
Wir werden davon unter anderem Gipsformen finanzieren, die wir für die Produktion brauchen und noch ein paar andere Werkzeuge. Dann ist ganz wichtig, dass wir natürlich dieses Label, das steht ja noch überhaupt nicht so richtig, dass wir das weiterentwickeln müssen und dafür einen Programmierer brauchen. Und auch in der nächsten Phase gibt es so einige Dinge, die dort finanziert werden möchten.
Rein theoretisch, ich möchte jetzt gerne oder ich überlege mir, ob ich da jetzt Geld hingebe oder nicht. Warum sollte ich das machen?
Na, du solltest das natürlich nur machen, wenn du dich für das Projekt wirklich begeistern kannst. Du hilfst damit auf jeden Fall, einem super Projekt weiterzumachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Produkte erfolgreich in Produktion bringen. Und dieses Feedback brauchen auch die Teilnehmer aus der Werkstatt.
Genau, und genau dafür gibt es ja auch eine Internetseite. Wo kann man sich weiter informieren und vor allem, wo kann man crowdfunden, wenn man das denn möchte?
Crowdfunden kann man auf http://able.pling.de. Und unsere Webseite findet man auf able-berlin.de.
Genau, und das Ganze hat eine Deadline?
Das Ganze hat eine Deadline, die ist schon nächste Woche, Freitag. Das ist der 16. März 2012.
Bis dahin solltet ihr also auf jeden Fall mal die Internetseite besuchen.
Das wäre toll.
Ja, Isabel, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt.
Ihr hörtet Isabel Deschamps zu ihrem partizipativen Designprojekt Able. Am 1. Märzwochenende fand in Neukölln eine Demonstration gegen Antiziganismus mit über 500 Teilnehmern statt. Der Grund für die Demonstration waren Flugblätter der rechtspopulistischen Partei Pro Deutschland, die in Treptow und Neukölln verteilt wurden, die zugewanderte Roma aus Rumänien und Bulgarien als Ausbeuter des Sozialstaats darstellen. Radio Obscura Berlin sprach mit dem Roma-Jugendverband Amarodrom über ihre Erfahrung mit Antiziganismus und ihre Arbeit.
Der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist ein, ja, eigentlich ein weniger schöner, obwohl es schön war, dass es eine Demonstration gab, und zwar von euch organisiert, unter anderem mit vielen anderen in Berlin-Neukölln. Am Wochenende über 500 Leute waren da unterwegs und das Ganze hieß gegen Antiziganismus. Und ihr habt mit eurem Jugendverband, ja, also ein interkultureller Jugend-Selbstorganisation, wie ihr euch nennt, von Roma und Nicht-Roma, habt dazu mit aufgerufen, ja, gegen Antiziganismus zu demonstrieren. Da frage ich dich gleich mal, warum habt ihr gegen Antiziganismus in Neukölln demonstriert?
Also, erster Grund war, dass im Januar die kleine Partei Pro Deutschland hat eine Kampagne gegen die Roma, die jetzt nach Berlin, Neukölln gewandert sind. Und es war eine Postkarte-Kampagne unter dem Namen Vorsicht Zigeuner. Und das hat uns sehr geärgert, weil klang so wie ja, extrem schlecht aus. Und wir mussten eigentlich Position nehmen, weil sowas geht eigentlich nicht.
Jetzt habt ihr ja, das Ganze hieß gegen Antiziganismus, ja, ihr habt mit aufgerufen. Das heißt ja, außer dieser Postkartenkampagne, wenn ihr sagt, es gibt viele Roma in Neukölln mittlerweile, die dazugewandert sind, erfahrt oder erfährst du oder kennst du, wie drückt sich das aus, dieser Antiziganismus in Neukölln?
Antiziganismus ist eigentlich nicht nur ein Neukölln-Problem. Neuköllnisches Problem ist ein weltweit Problem, vielleicht europaweit Problem. Und in Neukölln, was ist jetzt passiert, dass seit 2007 eigentlich sind viele Roma aus Rumänien und Bulgarien gekommen und versuchen ein normales Leben dort zu starten, ein neues Leben. Sie sind aus Rumänien und Bulgarien, weil dort auch die Situation extrem kritisch ist. Wie vielleicht ihr schon mitbekommen habt, letztes Jahr waren Pogrome in Bulgarien gegen Roma. Und deswegen sind nach Berlin, um ein neues, schönes Leben zu starten. Leider, das ist noch nicht wirklich möglich, weil es gibt verschiedene Formen von Antiziganismus, wie institutioneller Rassismus und viele andere verschiedene Facetten von das Gleiche.
Ja. Jetzt war ja, vielleicht die Leute außerhalb Berlins haben das nämlich mitgekriegt, es gab letztes Jahr echt krasse Medienhetze, muss man hier sagen, unter anderem von der Zeitschrift mit den großen vier Buchstaben. Auslöser waren dafür ja Roma, die im Park, im Görlitzer Park in Kreuzberg gekämpft haben unter freiem Himmel. Es gab einen tierischen Aufschrei von wegen, das würde nicht gehen, hygienisch und so. Jetzt bist du ja Roma, ja, du sitzt jetzt bei uns im Studio. Was denkst du denn, wenn man das so die ganze Zeit irgendwie mitkriegt, ja? Also diese Roma, die sind doch, ja, so, wenn die Biodeutschen sagen, das Letzte. Was geht denn dir da so im Kopf vor?
Ich kann nur sagen, dass ich habe so mein ganzes Leben Erfahrung mit Diskriminierung und für mich ist gar nichts Neues. Und ich habe viel auseinandergesetzt mit Antiziganismus und so weiter. Also für mich ist gar nicht so schlimm, weil ich kann mich schützen von solchen Berichten und solchen Sprüchen. Aber allgemein für Menschen, die nicht so viele Erfahrungen haben, obwohl ab und zu auch solche Sachen ständig erleben, ist nicht so schön zu sehen, dass die anderen denken, dass du ein Tier bist oder ein anderes Art von Lebenswesen und nicht ein Mensch.
Das hört man sehr oft auch, wenn man in Rumänien ist oder Bulgarien, also was so Leute über Roma oder überhaupt Zigenie, um es jetzt mal so zu sagen, wie abfällig oder als Menschen zweiter Klasse oder ganz krass in der Slowakei, wo die ja teilweise wirklich ja, weggesperrt werden, ja, und keine Chance haben. Nun klingt das immer so für Leute, die so nicht wissen, wie es dir geht oder vielen von deinen Mitromanen, ja, was sind das, was muss man sich so anhören? Was sind da so für Sprüche, die da kommen auf der Straße? Was erfährst du auf dem Amt? Was erzählen die dir auf dem Amt oder so, wenn du mal aufs Amt musst hier in Deutschland? Was gibt es da so irgendwie so Sachen, wo man sagt, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, das kann doch nicht wahr sein?
Es gibt zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben. Ich war bei Alexanderplatz und waren zwei Roma-Frauen, die gebettelt haben und haben mich für Geld gefragt. Und dann kam eine deutsche Frau und hat mich weg von dort geschoben und sagte, du musst von hier rennen, sie sind Zigeuner. Und ich habe ihr gesagt, dass ich auch Zigeuner bin. Und dann hat sie gesagt, dann bleib dort. So, ich glaube, wir spielen eine Rolle, die Menschen brauchen uns, um ihren Hass rauszuwerfen. Und das ist eigentlich Antiziganismus. Es gibt keine Zigeuner eigentlich. Das ist ein Konstrukt. Und die europäische Gesellschaft allgemein, die Franzosen, die Deutschen, Teil von dem natürlich, brauchen das. Und wir müssen leider diese Rolle spielen.
Die Rolle des Sündenbocks.
Ja.
Jetzt habt ihr was sehr Schönes gemacht. Ihr habt nämlich, das finde ich ziemlich geil, ihr habt eine, ja, wie gesagt, so eine eigene Jugendselbstorganisation, so nennt ihr das, ja. Amarodrom heißt die. Nicht nur in Berlin, die gibt es, glaube ich, deutschlandweit, ja. Amarodrom hat das, sagt das? Was bedeutet denn das?
Ist
das?
Unser Weg.
Unser Weg, einfach, Okay. Genau, und in Neukölln habt ihr unter anderem auch eine Anlaufstelle für Roma und Wanderarbeiterinnen, wie ihr es selbst nennt. Was heißt denn das? Was macht ihr da?
Wir versuchen, Menschen zu helfen, mit so verschiedenen Problemen wie Legalisierung und Anträge zum Jobcenter zum Beispiel oder bei Finanzamt zu melden, wenn sie eine Gewerbe anmelden sollen oder mit in die Gesundheitssystem von Deutschland reinzubringen, so Krankenversicherung und verschiedene andere Sachen. Natürlich, wir sind so halb professionell, nicht alle sind Sozialarbeiterinnen, leider. Ich habe nicht Sozialarbeit studiert, aber ich habe trotzdem diese Arbeit ein Jahr lang gemacht als Sozialassistent. Aber es war nötig, weil die Menschen brauchen diese Unterstützung und wir haben versucht, so schnell zu lernen und ja, dabei zu sein.
Amarodrom, falls Sie gerade am Rechner sitzen, gucken Sie einfach mal rein. Amarodrom, so wie man spricht, amarodrom.de. Jika sitzt hier bei uns im Studio. Jetzt macht ihr das Ganze in Neukölln und du hast schon gesagt, ihr müsst manchmal Kompromisse machen mit den Ämtern, ja. Jetzt habt ihr mit dem Neuköllner Bürgermeister Heinz Puschkowski, ja, jemand vor der Nase sitzen, der ja durchaus, wie soll man das sagen, nicht gerade der Hellste ist, vielleicht einer seiner und doch schon gepflegte, ja, antiziganistische und überhaupt ausländerfeindliche Ressentiments pflegt. Wie geht denn ihr damit um?
Wir sind zu klein, mit so mit jemand wie Herr Puschkowski zu kämpfen. Oder wir haben ihn angeladen für eine Diskussion, zum Beispiel wenn unsere Anlaufstelle in Gefahr war. Er natürlich hatte nicht so viel Zeit für uns und hat uns irgendwo im Mai verschoben. Wir können und wir wollen einfach uns an unsere Arbeit konzentrieren. Wir können gerade nicht wirklich politisch agieren. Ja, wir machen das, aber wir versuchen erst einmal, dass unsere Leute und unsere Unterstützung kriegen. Das ist unser Hauptpunkt, Hauptarbeit.
Genau. Ihr macht nämlich sehr schön, du hast gesagt, politisch beteiligen. Ihr macht nämlich mit bei der Kampagne unter anderem Wir bleiben alle, ja?
Ja.
Was so eine Kampagne ist, die ja sich darum kümmert, dass die Roma unter anderem, die hergekommen sind, mit einem größeren Kreis halt hier bleiben können. Wie sieht denn das aus? Wir bleiben alle. Was?
Also die Kampagne ist eigentlich eine Kampagne, die von Roma Center Göttingen gestartet ist. Sie machen diese Kampagne, wir haben nur die Kampagne unterstützt. Wir haben sozusagen, wir sind nur die Unterstützerinnen von dieser Kampagne und deswegen kann ich nur sagen, das eigentlich ist ihr Label.
Ja. Okay. Genau, Amarodrom heißt das Ganze. Anlaufstelle, wir hatten schon gesagt, für Roma und Wanderarbeiterinnen in Berlin, europaweit, wahrscheinlich sogar weltweit. Ich weiß nicht, wie groß die Roma-Community, kann man von sowas überhaupt reden? Gibt es eine Roma-Community?
Es gibt verschiedene Roma-Gemeinden.
Ja.
Und sind überall Roma, würde ich sagen, auch in Australien, auch in Asien, auch in Südamerika und so weiter. Es gibt auch organisierte Roma, zum Beispiel in Buenos Aires, soweit ich weiß, in USA und überall. Amarodrom ist europaweit, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Zentren, verschiedene Gruppen, auch in Osteuropa und auch in Westeuropa.
Radio Obscura Berlin sprach mit einem Vertreter des Roma-Jugendverbandes Amarodrom, Deren Internetauftritt nennt sich dann auch amarodrom.de. Und soweit die ZIPFM-Ausgabe vom 9. März 2012.